Patrick, stell dir vor, du bist in einem schweren Autounfall.
Oder, wie es mir jüngst passiert ist, du wirst vom Hund gebissen. Viel schlimmer.
Du wirst vom Hund gebissen, schwerer Autounfall, du fällst vom Fahrrad. Ist alles in Berlin gleich möglich. Und du wachst auf und du erinnerst dich an nicht viel. Und dann kommt irgendein Arzt auf dich zu und sagt, wer ist der österreichische Bundeskanzler gerade? Hältst du die Antwort drauf?
In dem Falle weiß ich es natürlich, weil in der heutigen Folge nicht so schwer zu erraten geht es um Österreich.
Ja.
Alexander Schallenberg. Aber vor der Recherche weiß ich nicht, ob ich es gewusst hätte. Man möchte auf jeden Fall nicht in Österreich ins Koma fallen. Weil in Österreich ist es mega schwer, immer zu wissen, wer ist eigentlich gerade nochmal Kanzler. Aber sich das so schnell ändert, in Deutschland ist es ein bisschen einfacher, ins Koma zu fallen und ja, wieder aufzuwachen.
Um wieder aufzuwachen, hier ist Beständigkeit herrscht hier. In Österreich ist es jetzt gerade Interimskanzler von der ÖVP, Alexander Schallenberg. Interimskanzler heißt auch geschäftsführender Kanzler, weil es natürlich auch ein mega
guter Interimstrainer ist. Quasi.
Interimstrainer. Der führt gerade nur die Geschäfte und wartet, bis der nächste große Kanzler kommt. Und deswegen, ihr ahnt es gerade schon, die uns gerade zuhört, unser Thema heute ist Österreich.
Und der nächste große Kanzler, der kommen könnte, nennt sich selbst gern Volkskanzler. Ein Begriff, den ein anderer Österreicher, der in Deutschland Politik gemacht hat, auch einst benutzte. Und deswegen wird dieser zukünftige wahrscheinlich Kanzler, nämlich Herbert Kickl, von vielen als Ausgeburt des Rechtsextremismus bewertet, gesehen. Und andere sagen, wie zum Beispiel eine Tante unseres Producers Serafin, der aus Österreich kommt, die sagt, ach, das ist ja urleibender Typ oder so ähnlich. Also ein toller Typ, der kann auch keiner Fliege was zuleide tun. Und an beiden scheint irgendwie was dran zu sein, weil relativ viele das eine oder das andere glauben. Und irgendwo scheint die FPÖ ein Talent dafür zu haben, ein Image zu kreieren, das beide Seiten das jeweilige glauben lässt. Nämlich, dass man entweder ein ganz böser Rechtsextremist ist oder eigentlich ein ganz normaler, toller Typ.
Oder so tolle Anhänger hat, die einen selber quasi die ganze Zeit entschuldigen. Also wenn du Anhänger dann fragst, sagen, naja, das meint er doch gerade nicht so. Das sagt er gerade nur. Das ist halt der Herbert being Herbert, weißt du? Trump being Trump. Das ist halt einfach, klar, er will Grönland nicht wirklich überfallen. Macht er nicht, der sagt nur solche Sachen. Aber du hast gerade eben gesagt, könnte der zukünftige Bundeskanzler werden in Österreich. Vor ein paar Wochen sah das alles noch ein bisschen anders aus. Das soll ein bisschen auch unser Thema heute sein. Wir wollen ein paar Jahre zurückgehen und erklären, wie es in Österreich dazu kommen konnte, dass eine rechtspopulistische Partei sehr wahrscheinlich den Bundeskanzler stellt. Wie gesagt, vor ein paar Wochen sah es noch anders aus. Da hat nämlich der österreichische Bundespräsident van der Bellen noch gesagt, naja, ob er den Chef der FPÖ jetzt mit der Regierungsbildung beauftragt, das weiß er noch nicht, das klang ungefähr so.
Ich werde Sie weiterhin sofort direkt informieren, wenn es etwas Neues gibt. Vielen Dank.
Herr Bundespräsident, heißt das, wenn das Gespräch erfolgreich verläuft mit Herbert Kickl, werden Sie...
Wenn.
Also ein Journalist fragt nach, wenn das erfolgreich verläuft, das Gespräch mit Kickl, und der Bundespräsident antwortet, ziemlich genervt.
Ziemlich genervt, wenn, aber auch mit seiner Van der Bellen-typischen Freundlichkeit,
Lässigkeit,
so wenn. Dieses wenn hat so lange nicht angehalten, denn am 6. Januar 25 hat er tatsächlich genau das gemacht, nämlich Herbert Kickl von der FPÖ, von der Freiheitlichen Partei Österreichs, mit der Regierungsbildung beauftragt, womit jetzt Herbert Kickl der erste rechte österreichische Kanzler werden könnte, der erste FPÖ-Kanzler.
Und das ist Ergebnis einer Entwicklung, die ungefähr 40 Jahre jetzt dauert, die nämlich dazu geführt hat, dass die FPÖ eine rechtspopulistische Partei ist, die Vorbild für fast alle in ganz Europa, vielleicht in der ganzen Welt ist, und man deswegen in Österreich eine ganze Menge sehen kann, was uns vielleicht in Deutschland erst träumt. Deshalb fragen wir uns heute, wird Deutschland zu Österreich?
Was die FPÖ richtig macht. Ich bin Kascha Roberos.
Ich bin Patrick Stegemann.
Ihr hört Neues. Los geht's.
Hat so angedeutet.
Meinst du, das gelingt
wollte
uns noch?
Wollte dich nur irritieren.
Ich hab's gerade vergessen.
Ich glaube nicht, nein. Der Track ist einfach, nee, ist zu gut.
Der Beat ist einfach zu gut, du musst ihn genießen.
Die FPÖ. Blaue, ich habe mir übrigens einen FPÖ-blauen Pullover angezogen, das war aber keine Absicht.
FPÖ, AfD, blau. Ja. Und dein Notebook, dein Notizbuch ist auch blau. Was ist los mit dir?
Das stimmt.
Das ist, du kommunizierst mit uns gerade, mit den ZuhörerInnen. Die FPÖ, die Freiheitliche Partei Österreichs, ist eine Partei, die es in Österreich ja schon sehr, sehr lange gibt und die immer früher eben eher eine Randpartei gewesen ist, die hat so immer einstellige Prozentbereiche irgendwie erklommen, immer so 5-6% erreicht.
Und von einem SS-Mann gegründet wurde, also deswegen auch relativ randständig.
Genau, darüber reden wir jetzt gleich nochmal ausführlicher. Doch dann also in den 80er Jahren, also nach der Randständigkeit, sage ich mal, da kommt ein Mann, Patrick, über den wir sehr viel gesprochen haben in den letzten Tagen und sehr viele Fotos angeschaut haben vor allem. Ihr werdet gleich sehen, warum. Ein Mann, der den Lauf der Geschichte der FPÖ und den Lauf Österreichs verändern wird. Wir schauen uns mal ein Foto davon an.
Wow. Oh. Da steht also jetzt ist das erste Mal, dass es sich wirklich lohnt, Videopodcasts zu haben.
Ja, also die einen Videopodcast gerade schauen, sehen jetzt gerade Jörg Haider, ein Mann, wie er einfach im Manne steht, kann man das so sagen?
Nein.
Ein Mann einfach, mit Brusthaar und der räkelt sich gegen eine Wand und da steht Playmate drüber. Also wir wissen,
oberkörperfrei.
Magazin, das stattfindet. In der Wienerin heißt das Magazin. Das ist aus welchem Jahr?
1986.
Und da steht ein Text darüber, da steht: Er stellt sich wie schönes Freiwild an die Wand, wie die Boys in Herrenmagazinen für Herren.
Die Lippen feucht, die Haare auch. Steht an anderer Stelle. Schön.
Ja, also was ist das?
Ungewöhnlich.
Sexy. Ist das? Ist natürlich ein bisschen ungewöhnlich, aber dieser ungewöhnliche Stil, das ist ein Politiker übrigens, der sich da an der Wand räkelt, über den wir jetzt sehr ausführlich reden werden, nämlich Jörg Haider von der FPÖ. Und dieser Stil ist tatsächlich ausschlaggebend für den Erfolg. Vorweg, wir haben für diese Episode mit Christa Zöchling gesprochen. Zöchling hat jahrzehntelang als Journalistin gearbeitet in Österreich und den Aufstieg der FPÖ aus nächster Nähe beobachtet. Wir werden sie im Laufe dieser Episode immer wieder mit kurzen Einwürfen hören. Patrick und ich haben mit ihr vor ein paar Tagen geredet. Wie zum Beispiel jetzt, denn Zöchling erinnert sich an ihre erste Begegnung mit Jörg Haider.
Es war ein Telefoninterview, ausgemacht, und ich saß in der Redaktion. Und es kam ein Anruf und am anderen Ende sagte ihm: Hallo, servus, ich bin's. Und ich denke mal, die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich habe gefragt: Wer sind Sie bitte? Und sagt: Ich bin's, der Jörg. Und ich denke mal, ich kenne keinen Jörg. Und da, also kurz gesagt, es war Jörg Haider. Und so hat er sich Journalisten, Journalistinnen genähert. Ich glaube, vor allem dann, wenn sie jung waren, um so quasi gleich so ein kameradschaftliches Du ohnehin, aber auch so eine Kumpelei irgendwie, eine Kumpeleisituation herzustellen.
Dazu muss man wissen, bis heute ist ja in Österreich so, dass Leute sich, das finde ich immer besonders verwunderlich, ja mit Titeln anreden. Also ich würde dann zum Beispiel sagen, Herr Magister Beros oder so, nur weil du irgendwann mal eine Uni besucht hast. Und dann auch noch 40 Jahre her. Also Haider revolutioniert den Umgang mit Journalistinnen, indem er besonders kumpelhaft irgendwie daherkommt.
Ich finde es aber sensationell, dass in Österreich ist eine Revolution, dass jemand geduzt wird. Ist einfach so, da wird jetzt aber, da hat er seinen Vornamen genannt. Das kann ja nicht sein.
Aber er ist natürlich damals schon Vorsitzender der Freiheitlichen, der FPÖ, die, wie gesagt, noch eine kleine Partei ist, aber auf dem Weg, richtig, richtig wichtig zu werden. Und eigentlich dreht sich alles um eben diesen Jörg Haider, der 1986 Obmann wird. Das ist österreichisch.
Was ist das denn schon wieder?
Ja, österreichisch für Vorsitzender. Und er verändert diese etwas altbackene Partei, die vor allem auf dem Land, vor allem bei sogenannten Keller-Nazis, ist so ein österreichischer Begriff, glaube ich, auch, erfolgreich ist, indem er einfach ganz anders auftritt. Sexy, wie eben. Mhm. Oder auch mal so hier.
Liebe Freunde, jeder weiß, wir wollen zuerst einmal auf die Österreicher schauen.
Liebe Freunde,
ja, ich werde es Ihnen schon erklären.
Liebe Freunde,
diese Wahrheit müssen wir dem Bürger sagen.
Liebe Freunde,
ich bin lieber ein Wolf im Schafspelz als ein Schaf im Wolfspelz.
Liebe Freunde,
das alles ist ja durchaus vernünftig.
Lieber ein Wolf im Schafspelz als ein Schaf im Wolfspelz, sagt er da.
Was bedeutet das eigentlich?
Keine Ahnung. Vielleicht werden wir es in den nächsten Minuten verstehen. Jörg Haider bringt dieses Lied in den 80ern raus. Mein Ziel ist es nicht, aber es klingt schon so ein bisschen, klingt 80s.
Das klingt nach 80s, ja. Ich meine, da hat er wirklich alle möglichen Plattformen damit ja bedient. Ne? Sexy Fotos, dann ist er der Jörg und dann macht er auch noch Songs. Was kann er eigentlich nicht?
Er ist gut darin, verschiedene Leute anzusprechen, und das fällt in der FPÖ auch sehr, sehr schnell auf. Denn es gibt so eine Geschichte, wie er beispielsweise an einem an einem Tag durch verschiedene Dörfer läuft und sich immer umzieht. Mal trägt er die eine Tracht, mal die andere, mal Jeans, je nachdem, mit wem er spricht. Und dieses Grundmuster, dass er sehr, sehr gut weiß, wie er sich zu verhalten hat, wenn er mit bestimmten Leuten spricht und einmal das eine und einmal das andere sagt und beides sehr überzeugend, das wird uns noch häufiger begegnen.
Also so ein richtiger Medienprofi damals schon. Also er wusste schon, wie er sich da verhalten sollte. Und um das tun zu können, muss man eben naja, so ein bisschen sein wie ein Schauspieler.
Er hat wie ein Schauspieler wirklich die Stimmung des Publikums wahrgenommen. Also er hat, wenn in seinen Reden hat man gemerkt, er steht auf der Bühne und schaut ins Publikum und er hat Dinge gesagt, wo er geschaut hat, ob die Leute noch mitgehen. Und wenn sie noch mitgegangen sind, dann hat er noch ein Schäuferl draufgelegt. Also in Österreich sagt man, dann hat er noch ein bisschen mehr provoziert. Also bis an die Grenze, bis zum Anschlag. Und so konnte er, so hat er gewusst, hat er die Stimmung der Leute auch wirklich ausgetestet. Und das hat er dann wiederum in den Fernsehdiskussionen sehr gut verwendet.
Also ein Politiker, der davon lebt, immer wieder zu eskalieren, zu provozieren. Die Medien nehmen das dankenswert auf, freuen sich eigentlich über jede Provokation. Eine Provokation ist nachrichtenwert, können darüber berichten, andere empören sich. Und so entsteht das Medienphänomen Haider.
Genau, und wir haben hier noch ein Beispiel, nämlich beim Sommergespräch sagt er zum Beispiel eine Journalistin, die ihn begleitet, schon im Vorhinein, dass es knallen lassen wird. Also er kündigt im Grunde die Provokation schon mal an.
Also er hat angekündigt, dass er eine Provokation anbringen wird und die hat er dann auch angebracht. Und dass die lautete, die österreichische Nation ist eine Missgeburt. Und da war natürlich Riesenaufregung, weil das ist so quasi Altnazi-Neonazi-Sprache. Also Österreich existiert gar nicht als eigenständige Nation, wir sind vom Völkischen her deutsch etc. etc. Hat wahnsinnige Aufregung gemacht. Und ist 3 Wochen lang deportiert worden, wahrscheinlich. Und genauso war das mit anderen Aussagen von ihm, die ihm zum Teil sind sie kalkuliert eingesetzt worden, zum Teil sind sie passiert.
Die FPÖ wurde, das muss man dazu sagen, eben von Altnazis gegründet. Wir haben ganz am Anfang kurz darauf verwiesen. Viele von denen waren in den 80er Jahren eben nicht mehr dabei. Trotzdem scheute die Partei nicht die Nähe zum Nationalsozialismus. Wir haben hier ein Foto, vielleicht Serafin, kannst du uns das einmal auf den Bildschirm werfen. Da tritt Haider in den 90er Jahren regelmäßig beim sogenannten Ulrichsbergfeiern auf. Das ist ein Treffen ehemaliger SS-Veteranen. Das sehen wir dort.
Auch Haiders Vater im Übrigen war bei der SA. Und Haider kommt sozusagen aus diesem Milieu. Er freut sich dort auch gewisser Beliebtheit. Aber das Interessante ist eigentlich, dass er sich verabschiedet ja von dieser FPÖ als einfach kleine Nazi-Partei, Alt-Nazi-Partei, sondern dass er sie zugleich eben auch zu modernisieren versucht mit diesen Nacktbildern, die wir am Anfang gezeigt haben, mit diesen 80er-Jahre-Beats auf dem Elektro-Piano, mit seiner Medienstrategie. Und beides existiert so einfach nebeneinander her. Manchmal ist er bei den Stahlhelm-Dudes und manchmal ist er eben im Nackerl-Magazin, wie man wahrscheinlich auf Österreichisch sagt.
Er möchte halt Pop werden oder Pophel, wie man wahrscheinlich auf Österreichisch sagt.
Genau.
Möchte Pop sein und Pop auftreten und eben auch im Pop-Umfeld ja eben passieren. Das macht man ja, wenn man solche Musik macht, wenn man in solchen Magazinen irgendwie erscheint. Der versucht irgendwie den Zeitgeist mitzunehmen und nicht einfach so eine randständige Partei irgendwie zu sein, die bei 6-8% irgendwie vor sich hin dümpelt. Ihr kennt ja auch alle so dieses America First, das ist ja in den USA gerade etwas, was häufiger passiert. Make America Great Again, Trump. Bei Jörg Haider hieß es schon 1992, Österreich zuerst, so hieß nämlich ein Volksbegehren, das er angestoßen hat. Es sollte Migration stoppen, das haben wir ja schon mal gehört, und in der Verfassung festhalten, dass Österreich kein Einwanderungsland ist. Die FPÖ wurde zum Prototyp dessen, was bald eben als Rechtspopulismus gelten sollte. 1990 hat er selbst in einem Interview gesagt, ich habe den Populismus in Österreich salonfähig gemacht. Und deswegen redet man ja auch von Jörg Haider, Patrick, als den Erfinder des modernen Rechtspopulismus. Was macht denn eigentlich sein, wir haben es gerade ein bisschen gehört, aber was macht denn sein Rechtspopulismus modern? Was denkst du?
Also modern ist sein gesamtes Auftreten. Er sieht gut aus, er lässt sich nackt abbilden, er geht ins Bierzelt, er versucht immer sozusagen an der Grenze des Sagbaren zu surfen, immer ein bisschen auch mal drüber zu sein. Dann regen sich alle auf, er ist Gesprächsthema, aber so versteht er es eben auch, die Grenze des Sagbaren immer weiter zu verschieben. Denn je extremer seine Aussagen, desto weniger extrem wirken dann die weniger extrem. Und so normalisiert er auf der einen Seite extreme Ideen, wie zum Beispiel Österreich ist Teil eigentlich der deutschen Nation oder Ausländer gehören nicht zu Österreich. Und zum anderen ist er halt einfach die ganze Zeit Gesprächsthema. Also er spielt vor allem dieses Medienspiel sehr, sehr gut, wie keiner vor ihm. Er hat sozusagen verstanden, wie Medien funktionieren und ist sozusagen, spielt das auf der Tastatur, auf dieser Medientastatur einfach perfekt. Und es gibt vielleicht noch etwas über ihn. Er schafft es sozusagen aus dieser eigentlich so ein bisschen so eine Landelitenpartei, eben eine Partei zu machen, die ganz überwiegend von Arbeitern zum Beispiel gewählt wird, also so eine Kümmererpartei aus denen zu machen. Und es gibt eine Szene, die ich gelesen habe, die ich ganz sinnbildlich finde. Und zwar ist bei einer Einweihung eines Gebäudes, das der Bund und Land bezahlt haben in Österreich, ist er eingeladen, er ist ja sowas Ministerpräsident eines Bundeslandes, also Obmann. Und es gibt Freibier, klar, ist ja Österreich, gibt Freibier, alle trinken Bier und essen Haxen und so. Und er nimmt sich ein Tablett mit dem Freibier, das die Baufirma spendiert hat, und geht zu den Arbeitern und gibt ihnen das. Und sagt, er gibt ihnen das aus. Tatsächlich hat das aber ja die Baufirma finanziert. Aber es zeigt irgendwie so eine Nähe, aber auch so ein bisschen Verruchtheit. Ne? Es ist so ein bisschen so, als würde man eine Saalrunde in der Kneipe einsacken, zu seinen Freunden gehen und sagen, ich spendiere euch heute mal eine Runde Schnaps.
Also ich mache das auch ganz gerne, ehrlicherweise.
Ja, das sieht ihr ähnlich.
Auf Partys mit einer offenen Bar Leuten Drinks anbieten.
Ja, genau.
Soll ich dir mit so einem
Gin-Tonic? Mega schlau. Ich bring dir
was mit. Aber diese Strategie scheint ja auch irgendwie erfolgreich zu sein. Ich finde es ja interessant, dass, wir reden ja gerade von Ende der 80er, 90er Jahre, dass diese Strategie so wandelbar ist, also dass sie heute ja genauso in Effekt ja funktioniert. Darüber werden wir später noch reden. Also wenn wir sagen, er ist der Erfinder des modernen Rechtspopulismus, ist ja schon seltsam, dass wir ja von vor 30, 40 Jahren reden. So, das ist der moderne Rechtspopulismus. Der ist eben nicht 10 Jahre alt, der ist jetzt eben nicht neu seit der Gründung der AfD oder so, sondern die gibt es schon sehr, sehr lange. Und wir haben, glaube ich, diesen Blick in die Nachbarschaft eben oft nicht gewagt. Und das ist auch der Grund, warum wir es heute eben tun. Nämlich auch, dahin geht ja auch unsere Frage vorne, auch inwiefern ist das, was dort passiert, etwas, was uns auch eben passieren könnte. Diese neue Strategie damals, die er da gefahren hat für die FPÖ, sie hat ja auch Erfolg, auch spürbaren, zählbaren Erfolg. Denn in den nächsten 20 Jahren kann die FPÖ ihre Stimmanteile vervielfachen, bis sie bei der Nationalratswahl 99 26,91% der Stimmen gewinnt. Also FPÖ und EVP werden zu Koalitionsverhandlungen eben eingeladen. Und der Jörg Haider macht die FPÖ ab 1986 dann eben eine Kehrtwende. Statt als Establishment akzeptiert zu werden, machen wir lieber Opposition und schüren rassistische Ressentiments. Du hast gerade gesagt, so ein bisschen Kümmererpartei zu werden, Schluss mit Elite, mehr in den Spotlight, mehr in den Mainstream. Die FPÖ hat damit Erfolg und wird so zum Vorbild für viele rechtspopulistische Parteien in Europa.
Und das alles mündet dann darin, dass sie 2000 in der Regierung sitzt, unter der ÖVP. Die ÖVP stellt den Kanzler, die FPÖ wird... Was ist denn da los, Serafin?
Wir wollen diesen Song nicht mehr hören. Zeig mal lieber das Bild, Serafin. Das wollen wir sehen.
Ich versuche das Bild zu zeigen, aber versehentlich habe ich immer das andere abgespielt.
Da
kein
ist
Problem,
das Bild.
Wir sind ja ein DIY-Podcast, kein Problem.
Jörg Haider ganz rechts mit dem Bundeskanzler ins B, damals Schüssel. Reichen sich die Hände dahinter, der Bundespräsident
schaut nicht so glücklich aus.
Haider wird übrigens selbst nicht Teil der Regierung sein, weil der hat sich sozusagen, der hat mit seiner Arbeit, mit seiner Art der Politik die FPÖ in diese Lage versetzt, sich selbst und seinen Namen aber gewissermaßen verbrannt, dass alle sagen, nee, mit dem wollen wir nicht regieren. Die FPÖ darf aber in die Regierung.
Vielleicht muss man ganz kurz einen Einschub machen, warum der Bundespräsident so schlecht gelaunt ist. Nämlich in Österreich hat der Bundespräsident etwas mehr Macht als hier in Deutschland. In Österreich ist zumindest das erwartet von den WählerInnen, wird die Partei mit den meisten Stimmen, mit den meisten Prozentzahlen, wird aufgefordert vom Bundespräsidenten eine Regierung zu bilden. Das ist so ein bisschen seine Aufgabe. Deswegen sieht er ein bisschen hier so aus, als hätte er sich irgendwie im Bild verirrt und sei irgendwie auf der, keine Ahnung, würde sich irgendeine Tour angucken im Parlament oder was weiß ich was, weil er natürlich diesen Auftrag geben muss. Genauso wie jetzt der Bundespräsident Van der Bellen eben den Auftrag gegeben hat, der FPÖ, auch wenn er es nicht will eigentlich, eine Regierung zu bilden.
Die Regierung kommt damals auch zustande. Es gibt da noch ein schönes Bild, wie Schüssel im Cabrio mit Haider sitzt. Also Haider regiert irgendwie mit, obwohl er nicht Teil der Regierung ist. Die FPÖ reißt aber nicht sonderlich viel, kann all ihre Wahlversprechen eigentlich nicht halten. Die Regierung zerbricht auch irgendwann. Haider legt sich mit seiner eigenen Partei an, weil er irgendwie dann doch geknickt ist, dass er nicht mitmachen darf. Mhm. Die FPÖ trennt sich. Alles liegt da nieder. Der ganz große Triumph des Jahres 2099 ist irgendwie vorüber. Die FPÖ liegt in rauchenden Trümmern in den Nullerjahren.
Sehr bildlich, Patrick.
Cool, ne?
Mach genauso weiter.
Aber das Problem ist nur, dass es jetzt makaber wird, weil Jörg Haider stirbt.
Ja.
Er fährt betrunken Auto und mit irgendwie über 140 Sachen stirbt er.
1,8 Promille.
1,8 Promille. Stirbt und damit ist sozusagen dieser Stern niedergegangen.
Wow.
Dieses Kapitel des Rechtspopulismus ist irgendwie vorbei. Haider tot. Aber, und jetzt kommt noch eine geile Metapher für dich, Gerschau, seine Ideen leben weiter.
Also, Haider verlässt die politische Bühne rechts und ist mit 1,8 Promille in den Tod gefahren. Bei diesen ganzen Provokationen in all den Jahren, da hilft Jörg Haider ein Mann, der jetzt sehr wichtig wird, nämlich sein Redenschreiber damals, sein Name Herbert Kickl. Von ihm stammen die Wahlslogans »Mehr Wut für unser Wiener Blut«, »Zu viel Fremdes tut niemanden gut«, das ist ein sehr schöner Reim, und folgender Slogan, da sehen wir wieder auf dem Display, kannst du es aussprechen? Du kannst auch so schön Österreich.
Daham statt Islam.
Also du musst es so aussprechen, dass ich auch wirklich gut reim. Daham statt Islam. Daham statt Islam. Wir für euch, FPÖ Liste 3, 1. Oktober, HC Strache wählen.
HC Strache ist damals der Kanzlerkandidat. Und Kickl unterstützte sowohl vorher Haider, hat eigentlich alle seine großen Reden geschrieben, viele Slogans, für die Haider bekannt ist, hat eigentlich Kickl geschrieben. Nur Kickl kennt man eigentlich zu dem Zeitpunkt gar nicht. Jetzt arbeitet er für HC Strache, der jetzt eben für die FPÖ ins Rennen geht und auch relativ erfolgreich ist, sehr viel jünger als Haider. Es war ehemaliger Zahntechniker, ziemlich charismatisch, so ein bisschen so ein Party-Typ, der sich an junge Leute anbiedert. Einige Jahre später, HC Strache wird Vizekanzler 2017 unter Sebastian Kurz, den kennt man vielleicht von der Volkspartei. Und das ist das erste Mal, dass Herbert Kickl, der immer im Hintergrund war, der die Slogans geschrieben hat, die Reden geschrieben hat, auf der ganz großen Bühne ist. Er wird nämlich Innenminister.
Und er leckt Blut auf dieser großen Bühne offenbar, denn der Typ, der nicht im Spotlight war all die Jahre, tritt plötzlich ins Spotlight und offenbar gefällt es ihm da ein bisschen. Seine erste Amtshandlung damals, Patrick, ist ja diese Reiterstaffel, die er unbedingt haben wollte. Es war sein großer Traum einer berittenen Polizei, die auf Demonstrationen für Ordnung sorgen soll. Also, Patrick, stell dir vor, das ist dein großer Traum.
Ja.
Eine berittene Polizei,
und das Erste, was
die auf Demonstrationen Ordnung sorgen soll. Kickl verkalkuliert sich, da fällt dir auch was runter, Kickl verkalkuliert sich literally, denn anstatt der geplanten 600.000 Euro, die er dafür vorgesehen hat, für 2 Jahre, kostet die Reiterstaffel, weil die Pferde sind offenbar sehr, sehr teuer und die essen sehr viel, keine Ahnung, und die Reiter sind auch sehr teuer, weil es gibt nicht mehr viele von denen. Der verkalkuliert sich und diese Reiterstaffel kostet bereits in den ersten Monaten 2,3 Millionen Euro, also viel mehr, als er gedacht hatte, und wird nach Kickl eigentlich sofort abgebrochen.
Ich find's wirklich großartig. Da die FPÖ 30 Jahre lang auf eine Regierungsbeteiligung hingearbeitet oder 20 nach der letzten, hat alles Mögliche versprochen, hat immer gesagt, oh, die da oben, die bösen Eliten, die nehmen uns alles weg. Und berühmter Slogan, den Kickl erfunden hat, die sind gegen uns, weil wir für euch sind. Mhm. Und dann ist das Erste, was dir einfällt, nachdem du alles ändern willst, ja, Eine Reiterstaffel, ein paar Pferde. Das ist eigentlich so ein Kindergedanke. Ja, also das Erste, was ich mache, ist mir Pferde kaufen, wenn ich kann.
Ich erinnere mich ein bisschen an Trump im Truck, wo er dann Tut-Tut macht, weil es halt so.
Ja, weil er einfach
ein kindliches Glück einfach. So einfach, ich wollte schon immer in einem Truck sitzen, jetzt bin ich Präsident und kann das machen und dabei schöne Geräusche machen. Das ist doch süß. Aber nicht alles, was er gemacht hat, offenbar ist süß gewesen. Das auch nicht übrigens. Aber als Innenminister fährt er diese Provokationsstrategie, die er von seinem Mentor, kann man vielleicht auch sagen, von Jörg Haider gelernt hat, einfach fort, unter anderem mit folgender brillanten Idee.
Brechende Infrastruktur, wo es uns gelingt, diejenigen, die in ein Asylverfahren eintreten, auch entsprechend konzentriert an einem Ort zu halten, weil es unser gemeinsames Interesse sein muss, sehr, sehr schnell zu einem entsprechenden Ergebnis auch zu kommen.
Konzentriert an einem Ort halten. Das sagt jemand wie Kicke nicht aus Versehen, weil es natürlich erinnert an Konzentrationslager. Das ist das alte Haider-Drehbuch.
Ja.
Für Provokationen sorgen, aber sich eine Hintertür offen halten und sagen, ja Leute, empört euch doch nicht so. Ich habe doch nur konzentriert gesagt, ich habe ja nicht Konzentrationslager gesagt.
So vorsichtiger Radikalismus, so ja, ein bisschen. So.
Es ist das alte Haider-Drehbuch, das Kicke ja auch mitgeschrieben hat. Hm. Und jetzt spielt er einfach selbst danach.
Ja, das ist natürlich einigermaßen bitter und mit Kiekel im Spotlight gibt es noch viel, viel mehr Geschichten zu erzählen. Wir haben ja eine ganze Spalte, Patrick, in unserem Dokument hier, die heißt einfach Skandalauswahl, die wir nicht alle erzählen
Hat unsere Producerin Talita aufgeschrieben.
Wir haben eine Auswahl von Skandalen bereit, die wir erzählen wollen oder die erzählen können. Wir wollen eine davon vielleicht erzählen, nämlich der BVT-Skandal. Patrick, du kannst das besonders schön erzählen. Der BVT-Skandal, die BVT-Affäre, was war das genau?
Es ist kompliziert, aber Kicke ist ja Innenminister. Das heißt, er hat die oberste Hoheit über die Polizei.
Innere Sicherheit.
Für die innere Sicherheit. Und es gibt auch in Österreich einen Verfassungsschutz. BVÖ heißt der, Bundesverfassungsschutz Österreich wahrscheinlich. Und Kicke kommt auf die großartige Idee, aufgrund verschiedener Vorgeschichten, eine schwer bewaffnete und maskierte Polizei in den Verfassungsschutz zu schicken, um dort Daten zu sichern. Mhm. Er macht eine Hausdurchsuchung in einer ihm nachgeordneten Behörde mit schwer bewaffneter Polizei. Und das hat so zwei Folgen. Das eine ist, andere ausländische Dienste sagen natürlich, hackt's bei euch. Wir geben euch irgendwelche sensiblen Informationen und ihr reitet mit der Polizei bei uns ein, bei euch ein. Und diese sensiblen Informationen, was ist ja ein Geheimdienst, die sind auf einmal bei irgendwelchen Polizisten, denen wir nicht vertrauen. Und das zweite ist, Kiekel, der sich vorhin eine kleine Pferdestaffel geleistet hat, kommt damit auch an Daten des Verfassungsschutzes, die Freunde von ihm betreffen. Politische Weggefährten, Rechtsextreme, die beobachtet werden. Und da steht natürlich der Verdacht nach, der kleine Kickel hat nicht nur sich eine Pferdestaffel geleistet, sondern hat auch Vorteile für sich selbst irgendwie errungen, indem er die Polizei einfach da schwer bewaffnet in dieses Amt geführt hat.
Ja.
Oder hat führen lassen, denn ganz genau war es ein Generalsekretär, der den Befehl gegeben hat. Aber er war eben der oberste Dienstherr, der Innenminister.
Ja, der hat sich da sehr lange dagegen gewehrt. Das Ding ist auch, wenn man das so liest, wahnsinnig kompliziert. Also klingt zumindest wahnsinnig kompliziert und irgendwie chaotisch. Aber es ist eine relativ glasklare Angelegenheit, was da passiert ist und relativ durchschaubar. Zum Glück aber konnte das Ding nicht so lange verfolgt werden, öffentlich, nicht so
zum
lange
Glück debattiert
werden. Zum Glück für ihn. Denn da kam etwas, was wir alle hier in Deutschland dann auch mitbekommen haben und sehr ausführlich besprochen haben, nämlich ein zugekokster Strache auf Ibiza. Das ist das Foto.
Die Ibiza-Affäre.
Die sogenannte Ibiza-Affäre, wo Strache irgendwie bereit war, alles und jeden in seinem Zustand zu verkaufen.
Also der damalige FPÖ-Chef Strache mit Red Bull, Alkohol und wahrscheinlich auch Kokain trifft eine scheinbare russische Oligarchin und sagt, ihr könnt alles haben, unsere Zeitung, unsere Unternehmen, nehmt doch, was ihr wollt.
Ja.
Hauptsache, ihr habt Geld und wir haben die politische Macht. Macht, was ihr wollt.
Ja, und da kann man sich natürlich nicht mehr so einfach rausreden bei solchen Bildern und Videos. Heißt, tschüss, ab in die Opposition, wieder zurück. Und dann kommt die nächste schwere Katastrophe, eins nach dem anderen, nämlich Corona, was eben dafür sorgt, nicht nur bei der FPÖ, sondern ja überall auf der Welt, für, hier steht es so schön in unserem Skript, Patrick, Wankelmut. Finde ich ein schönes Wort für Wankelmut. Natürlich werden viele zu dieser Zeit sagen wir es nicht wertend, aber sie müssen werden natürlich zu abgedrehten Verschwörungstheoretikern,
die alles Mögliche erzählen. Genau, erstmal macht Kickel eigentlich etwas, was man menschlich sehr gut nachvollziehen kann.
Dass unser Land in einer ganz, ganz beeindruckenden Art und Weise zusammengerückt ist. Paradoxerweise ideell zusammen.
Eine Rede im Nationalrat und eine riesen Desinfektionsflasche steht auf dem Rednerpult. Es ist Pandemie.
Zusammenhelfen, das hat man gemerkt, sind keine leeren Worte, sondern sie sind überall spürbar, erlebbar und jeder Einzelne von uns kann guten Gewissens sagen, dass er Teil einer ganz, ganz großen Gemeinschaft ist, die gemeinsam dieses Virus besiegen wird.
Also er sagt etwas, was damals eigentlich viele Politiker sagen. Er ist damals FPÖ-Chef im Parlament. Er sagt, ist gut, wir müssen zusammenhalten gegen das Virus. Alles soweit irgendwie verständlich. Nur in den nächsten Monaten wird er das völlig auf den Kopf stellen und wird wieder die Methode Haider machen, nämlich den einen Tag das eine sagen oder den einen im Parlament und auf der Straße was ganz anderes. Er wird die verrücktesten Verschwörungstheorien vom China-Virus über die WHO-Verschwörung, also dass dunkle Eliten das irgendwie geplant hätten, verbreiten, unterstützen, wird auf Corona-Demos gehen, wird dort sprechen, wird also eine 180-Grad-Wendung hinlegen und keiner wundert sich so richtig. Es ist die Methode Haider immer noch und sie ist ziemlich erfolgreich.
Klar, er hat gesehen, da gibt es Stimmen zu holen, da gibt es irgendwie auch eine Stimmung irgendwie abzuholen gegen die Pandemie oder gegen die Pandemie-Maßnahmen, gegen die Impfmaßnahmen, all diese Geschichten. Und er nutzt dieses Momentum quasi für sich maximal aus. Und er findet das auch richtig gut. Er findet das aber nicht nur richtig gut, Patrick, sondern er findet es richtig geil. Und den
das wirklich, das, jetzt kommt der schlimmste Ton in diesem Podcast. Ein großes Bierzelt, ein sieht
sehr
man
großes
da.
Bierzelt.
So eine Stimmung und so eine Begeisterung und so ein Zuspruch und so ein wunderbares Bild, wenn man da hinunterschaut in dieses, ja, ich möchte schon fast sagen, vollgepfropfte Festzelt. Das ist das echte Leben. Und mir tut's manchmal leid, dass wir nicht tauschen können, dass nicht jeder Einzelne von euch auch einmal die Möglichkeit hat, hier heroben zu stehen und es einmal zu erleben, wie das ist, wenn einem diese positive Gänsehaut den Rücken hinuntergeht. Wie schön, na wie geil das ist, wenn man eine solche Unterstützung der Bevölkerung hat.
Ja, so. Oh, der geht natürlich hier so, der surft auf dem Scheitelpunkt des Cringe.
Es ist wirklich mega, es ist mega cringe.
Also hart, aber es ist natürlich interessant, dass der Typ, der so ein Redenschreiber gewesen ist, der
immer,
so
im Hintergrund.
Immer im Hintergrund, immer leise, der hat jetzt Blut geleckt, der steht jetzt da vorne und er findet es halt einfach wirklich richtig, richtig geil. Und diesen Moment hier gerade, das war wahrscheinlich sein ehrlichster Ton, das glaubt man ihm dann auch in dem Augenblick, dass das richtig geil ist, einfach da vorne zu stehen und diesen Zuspruch zu haben für die soziale Heimatpartei, wie es hinter ihm stand, für die FPÖ.
Es wird so ein bisschen zum Erweckungserlebnis für Herbert Kickl, weil er eigentlich all das nicht hat, was die erfolgreichen FPÖ-Politiker vor ihm hatten. Er ist kein Haider, der halbnackt in irgendeinem Magazin
den posiert. Body hätte er dafür aber.
Den Body hätte er, ist nämlich ein Extremsportler.
Den Körper hätte er dafür. Den Körper hätte er. Auch an der Wand rägen,
das stimmt,
wenn er wollte.
Aber das stimmt. Aber er ist einfach, er ist zurückhaltender. Er ist auch nicht so ein Partygänger wie HC Strache. Er gilt als sehr fleißig im Hintergrund und hat sich auch immer in dieser Rolle irgendwie wohlgefühlt. Aber Corona, die Corona-Demos, die Reden und dann eben dieses geile Gefühl, das verändert ihn. Und plötzlich ist er der große Mann in der FPÖ, der das, was er bisher immer im Hintergrund getan hat, auf offener Bühne tut und die FPÖ zu neuen Höhenflügen?
Zu neuen Höhenflügen.
Es sind ja hier auch zwei verschiedene Sprachen, ne? Deswegen ist es auch kompliziert für uns.
Man kommt durcheinander ein bisschen.
Man kommt durcheinander.
Alles klar. Also zu neuen Höhenflügen. Und diese
Höhenflügen, ja, sag ich ja. Ja,
und
stimmt.
Diesen neuen Höhenflug, den hat die FPÖ tatsächlich wieder erreicht. Denn bei den Nationalratswahlen am 29.11.24, wir sind jetzt also wieder in der Hierzeit, da holt die Partei fast 29% der Stimmen und damit die meisten Stimmen und gewinnt damit die Wahl. Es ist ihr bestes Ergebnis jemals. Nur mal kurz, 29% FPÖ, dann die ÖVP mit 26,3 und dann die SPÖ. Eigentlich müsste die FPÖ deshalb auch vom Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen eben den Auftrag bekommen, eine Regierung zu bilden. Das ist das, was vom Präsidenten erwartet wird. Aber der Präsident kann natürlich sagen, naja, ich sehe, weil die anderen sagen, ich rede mit euch nicht, mit der FPÖ nicht. Die ÖVP hat es gesagt, wir reden mit der FPÖ nicht. Die SPÖ hat es gesagt, wir reden mit denen nicht. Und die Neos, glaube ich, haben auch gesagt, wir reden mit denen nicht. So, also Alexander Van der Bellen sieht, naja, ich könnte die ja mit beauftragen, aber eine Regierung kriegen die mit 28% trotzdem nicht zustande, weil in Österreich musste trotzdem 50% erstmal erreichen mit einer Koalition. Also beauftragt er eben nicht die FPÖ mit der Regierungsbildung, sondern die ÖVP.
Und die tagt, verhandelt mit der SPÖ. Die ÖVP ist übrigens, das kann man glaube ich wirklich sagen, sowas wie die österreichische CDU, die SPÖ, man hört schon am Namen, sind die Sozialdemokraten. Und die Neos ist eigentlich eher sowas wie die FDP, denn die FPÖ, auch wenn sie die gleichen Buchstaben hat, hat mit der FDP nicht so viel gemein.
Nicht so wirklich viel, nein.
Die Sozialdemokraten, die Konservativen und die Liberalen verhandeln über Wochen und dann platzen die Verhandlungen. Unter anderem auch, weil es auch in Österreich eigentlich eine recht ähnliche Situation gibt, nämlich relativ starke Wirtschaftskrise, ein großes Haushaltsloch. Mhm. Die drei Parteien werden sich nicht einig. Wo kommen die plötzlich her?
Mhm.
Und das im Übrigen, obwohl Österreich ja ganz viel russisches Gas noch lange bezogen hat. Aber na gut.
Na gut.
Das steht auch in einem anderen Buch.
Also die reden, die drei Parteien, alle sind wahrscheinlich da guter Hoffnung, dass das irgendwie so irgendwie schon klappt, weil niemand möchte die FPÖ an der Spitze sehen. Niemand von denen, haben sie
vor
ja alle gesagt.
Vor allem will Kickl da haben.
Genau. Und die haben alle sich dahingestellt und gesagt, nö, machen wir nicht. Damit haben sie auch Wahlkampf gemacht, so wie das eben ist. Aber am 3. Januar kommt dann eben die Nachricht, dann im neuen Jahr, dass die Koalitionsverhandlungen geplatzt sind. Und die Neos sich aus den Verhandlungen zurückgezogen haben. Ich glaube, die ÖVP hat da Ronaldo gesagt, die SPÖ wollte auch keinen Millimeter irgendwie zu verrücken quasi von ihren Positionen. Das heißt, die haben keinen Konsens gefunden. Und die haben es irgendwie einfach nicht geschafft.
Und jetzt sieht das Ganze aus, als würde Herbert Kickl, mit dem alle ausgeschlossen haben, irgendwann mal zu regieren, der neue Kanzler Österreichs werden. Vielleicht schon in den nächsten Wochen.
Naja, also was dann passiert nach den gescheiterten Koalitionsverhandlungen ist, dass Van der Bellen das macht, was er wenn eben nicht machen wollte, haben wir vorhin gehört. Der hat gesagt, naja, okay, liebe FPÖ, ihr habt jetzt den Auftrag zur Bildung einer Regierung. Und dann passiert noch etwas, was niemand geahnt hätte, oder vielleicht hätte man es geahnt, wenn man so ein bisschen in die Geschichte schaut, nämlich, dass die eine Partei, die gesagt hat, wir reden niemals mit der FPÖ, dann eben gesagt hat, naja, wir reden vielleicht doch mit der FPÖ, nämlich die ÖVP. Eine Partei, die Herbert Kickl vorher noch bezeichnet hatte, oder deren Spitzenkräfte, die Herbert Kickl vorher noch bezeichnet hatte, als schwarze Politmaden, beschränkte Hirnis und geistige Einzeller. Und diese schwarzen Politmaden, beschränkten Hirnis und geistigen Einzeller haben gesagt, mit dem möchte ich gerne zusammenarbeiten. Das ist ja eine super Gelegenheit, nochmal in die Regierung zu kommen.
Und so verhandeln sie. Und Herbert Kickl wird in den nächsten Wochen zum Kanzler angelobt, wie man in Österreich sagt. Und eigentlich erinnert alles ein bisschen an das Jahr 2000, damals als Jörg Haider die FPÖ in die Regierung geführt hat. Damals haben nämlich auch alle gesagt, nee, mit denen machen wir es nicht. Und am Ende saßen sie doch in der Regierung. Mhm. Und jetzt und dann noch anderen Vorzeichen, denn die FPÖ wird sehr wahrscheinlich den Kanzler stellen. Und damit geht so ein bisschen die Geschichte der FPÖ, die den Rechtspopulismus erfand, die die anderen Parteien an der Nase herumgeführt hat, die die Medien an der Nase herumgeführt hat, auf ihren vorläufigen Höhepunkt zu, nämlich ein Mann wird Kanzler, der all das von Anfang an begleitet hat, Herbert Kickl, und der sich selbst plakatiert hat in diesem Wahlkampf als Volkskanzler, was, finde ich, eigentlich alles ganz gut zusammenfasst, was diese FPÖ heute irgendwie ist.
Ja, und ich finde es natürlich, also muss man nochmal vielleicht sagen, also auf der einen Seite diese ganzen Beleidigungen, die Richtung ÖVP gekommen sind, von Kickl, von seiner Partei, kam ja auch noch die andere Seite, nämlich dass einer von der ÖVP beispielsweise, Stocker, ein Parteimitglied, gesagt hat, 5 Jahre Hochrisiko mit radikalen Ideen handle sich ein, wenn mit Kickl politische Geschäfte macht. Also beide sind sich bewusst, dass das ein Deal mit dem Teufel ist. Für den einen ist es vielleicht moralisch schwieriger als für den anderen, aber sie lassen sich drauf ein, wo ich natürlich zu der Frage komme, die haben wir auch in der ersten Episode besprochen übrigens, Patrick, als wir über Trump gesprochen haben und über diese Amtseide, die da geleistet wurde, und Biden sitzt dort und muss sich das irgendwie alles anhören und begrüßt
ihn süßen Tee ein
und so weiter. Ja. Durch die Frage, was sind diese ganzen Warnungen vor dem Faschismus, vor dem drohenden Ende der Demokratie eigentlich wert, wenn alle irgendwann diesen Faschisten, diesen Demokratiegegnern als Steigbügel dienen? Und ich finde das schon so, das sieht man so ein bisschen, aber es ist schon sehr bezeichnend, finde ich, dass Leute bereit sind, in solchen Situationen, wo es dann eben heißt, kann ich regieren oder nicht, eben diesen Steigbügel dann bereitwillig irgendwie geben und das auch versuchen dann zu verharmlosen. Also auch zu sagen, naja, wir sind ja dann da als Kontrollinstanz da, ist halt in der Geschichte, wenn man ein bisschen genauer hinguckt, muss man gar nicht so viele Jahre zurückschauen, nicht immer so gut funktioniert. Weil ich finde, da ist nämlich ein Denkfehler drin, über den wir unbedingt sprechen sollten, nämlich, das ist jetzt hier mein kleiner Take für dich, Patrick, nämlich Rechtspopulisten können die Demokratie nutzen, um die Demokratie abzubauen. Und zwar mit ganz legalen demokratischen Mitteln. Donald Trump hat 300 Dekrete ganz legal unterschrieben. All das, was er gerade macht, macht er ganz legal. Das Macht, die er hat. Auch dieses Pardoning von diesen Kapitolstürmern. Das ist ganz legal. Das ist die Macht, die er bekommen hat als Präsident. Und solche Leute sind natürlich in so einer Situation in der Lage, eben genau das zu machen, nämlich eine Demokratie abzubauen. Umgekehrt allerdings können Demokraten, wenn sie eine Regierung sind, eben nicht, oder wird man von ihnen zumindest erwarten, rechtspopulistisch agieren. So, und das ist für mich so ein bisschen so dieser kleine Denkfehler irgendwo drin, dass man irgendwie dann sich ein bisschen zurückzieht, aber dann in dem Augenblick dann sagt, naja, jetzt sind die dann da und machen ihren Faschismus. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist irgendwie so ein ganz legales Abarbeiten an der Demokratie eigentlich.
Wir haben Christa Zöchling auch gefragt, wie es mit der berühmten Brandmauer steht, die du genannt hast. Denn alle haben die ja immer wieder aufgebaut. Ne? Alle sagen, mit denen machen wir es nicht.
Machen wir nicht.
Mit der FPÖ machen wir es nicht. Mit Kickel machen wir es nicht. Und am Ende machen sie es doch. War es also vielleicht falsch, diese Brandmauer überhaupt aufzubauen? Mhm. Das könnte man ja auch sagen. Man kann ja auch sagen, vielleicht ist es einfach falsch, das auszuschließen. Vielleicht muss man sie entzaubern, indem sie irgendwie mitmachen oder so. Und Zöchling hat Folgendes darauf gesagt.
Man hat gesagt, man wird mit ihr nicht koalieren, die berühmte Brandmauer. Aber man hat das, glaube ich, nicht immer ganz ehrlich und genau oder nachvollziehbar begründet. Ich glaube, dass bei vielen Menschen übrig geblieben ist, die sind gegen die FPÖ. Und die FPÖ hat dann plakatiert, sie sind gegen uns, weil wir für euch seid, also so quasi dieses Elitending ausgespielt. Und wenn wir jetzt nur einzelne Politikpunkte hernehmen, ich meine, das Migrationsthema ist seit Jahren quasi ein Dauerbrenner. Und dass es die anderen Parteien nicht geschafft haben, offen über Probleme, die es gibt, mit Zuwanderung zu sprechen, ohne dass man gleich alle Zuwanderer quasi als Feindbild abstempelt. Also irgendwie, die einen haben es beschönigt, aber niemand hat offen und ehrlich über Probleme geredet und hat Lösungen vorgestellt, wie man es machen könnte.
Ich finde, Zöchling sagt was ganz Wichtiges, nämlich, dass da draußen ja tatsächlich die Welt irgendwie brennt. Das ist ja nicht nur das Gefühl, dass die FPÖ vermittelt, ja, sondern wir leben in einer Welt, die in krassen, rasanten Wandel ist. Migration ist eine Dimension davon, mhm. Klimakrise eine andere, krasse Ungleichheit eine andere. Dass wir den Leuten immer sagen, sozusagen als Gesellschaft, wenn du dich anstrengst, dann wirst du es schon schaffen. Mhm. Und dieses Versprechen längst gebrochen ist und alle das auch spüren. Und die FPÖ und andere rechte Parteien, die dieses Muster von der FPÖ sozusagen geklaut haben oder kopiert haben, immer das Gleiche sagen, nämlich, wir haben eine Lösung für euch. Es wird nämlich so wie früher. Also so ein bisschen so eine Retro-Pi entwerfen. Ist keine wirkliche Lösung und nichts wird dadurch besser. Und das Erste, was die FPÖ in der Regierung gemacht hat, ist eine Pferdestaffel zu kaufen. Mhm. Aber es wirkt immer in der Kommunikation erstmal, als hätten sie eine Lösung. Und alle anderen bieten nicht mal eine Lösung an. Wir sehen das ja auch gerade im deutschen Wahlkampf. Alle sagen die ganze Zeit, es ist 5 vor 12, alles muss sich ändern. Und dann gibt es aber eine große Sprachlosigkeit. Was wollen wir denn eigentlich ändern? Was ist denn eigentlich unsere Version von einer anderen Welt, von einer anderen Politik? Und ich glaube, das lässt sich in Österreich lernen. Und ich finde, das ist eine ganz gute Nachricht. Nämlich, dass die FPÖ, die eben Vorbild ist für viele rechte Parteien, auch für die AfD in Europa, nicht nur genial war. Und dass nicht alles daran liegt, wie toll sie das alles gemacht hat. Ein bisschen stimmt das auch. Aber dass es immer auch das Mittun der anderen brauchte. Es braucht das Mittun der ÖVP, der SPÖ, der anderen politischen Kräfte in Österreich, das Versagen dieser Kräfte. Und das heißt aber auch, dass man das anders machen kann.
Ja, ich glaube, man muss schon, das ist jetzt ein altes Sprichwort, aber vielleicht ein ausgelutschtes Sprichwort, vor der eigenen Haustür auch ein bisschen kehren. Ich habe heute oder gestern oder von einem ganz klugen Beitrag gesehen von Jon Stewart. Das ist dieser Satiriker aus den USA, der die Daily Show macht. Und der hat eben gesagt, naja, jetzt rufen wir die ganze Zeit Faschismus, Faschismus, Faschismus. Der macht das aber eigentlich alles mit legalen, demokratischen Mitteln, die haben wir ihm zur Verfügung gestellt. Aber anstatt jetzt die ganze Zeit Feuer zu rufen und die ganze Zeit Faschismus, Faschismus, Faschismus zu rufen, sollten Demokratinnen den Leuten sagen, was sie machen würden mit der Macht, die jetzt gerade Donald Trump gerade ausübt. Und ich finde, das ist der richtige Ansatz. Nämlich zu sagen, warum hat eigentlich Joe Biden nicht 300 Dekrete unterschrieben zum Staat? Warum hat er nicht mit so einer Kraft, wie er es gerade macht, irgendwie, was er angetreten hat, Dinge gemacht? Warum hat Barack Obama damals, als er Präsident gewesen ist, das Abtreibungsrecht nicht zum Gesetz des Landes gemacht? Hätte er machen können. Hat er alles nicht gemacht, weil wird ja schon, passiert ja nichts. Und dann ist jetzt alles passiert und dann fragen sich, was ist denn da passiert? So, und ich finde das schon erstmal die richtige Geisteshaltung erst einmal. Also ein bisschen kämpferischer, als einfach nur zu sagen, als sich einfachen Worten zu bedienen, zu sagen, das ist Faschismus, das ist Rassismus, das ist das und das. Sondern echte Angebote irgendwie auch zu machen. Ich finde, Zöchling hat auch einen Punkt, nämlich zu sagen, naja, auch über Zuwanderung haben wir hier in Deutschland, in Europa vielleicht, nicht gut genug geredet. Und zwar nicht so geredet, dass es auf der einen Seite empathisch ist, den Menschen gegenüber, die flüchten, und auf der anderen Seite aber trotzdem auch empathisch gegenüber denen ist, die sich darüber sorgen hier in Deutschland und sich die Frage stellen, was ist damit eigentlich los? Und da kein gutes Angebot zu haben, ist auch einfach scheiße. Es ist einfach scheiße, dass wir jetzt gerade in einer Situation sind, wo Menschen gerade, wie beispielsweise jetzt gerade kürzlich in Aschaffenburg, Menschen, die nicht hier sein sollten, weil sie, ob es uns gefällt oder nicht, per Gesetz, per deutschem Gesetz nicht hier hätten sein sollen, trotzdem hier geblieben sind, weil sie irgendwie nicht geschafft haben, sich um diese Prozesse zu kümmern. Und dann stirbt jetzt ein Mensch. Und natürlich ist das natürlich super einfaches Futter für Rechtspopulisten, das zu nehmen und damit irgendwie Stimmung zu machen. Viel, viel zu einfach, finde ich. Das hätte nicht sein müssen.
Stimmt. Ich hatte sowas natürlich zugehört. Das betrifft natürlich nicht nur Migration, sondern auch andere Themen. Ungleichheit. Das rechtspopulistische Angebot, das die FPÖ macht, ist ja immer eins, wir gegen die, ne? Wir gegen die Ausländer, wir gegen die Eliten, wir gegen die ganz unten. Und das funktioniert natürlich nur, weil alle anderen auch in den anderen Fragen kein politisches Angebot haben, das irgendwie überzeugend ist. Du hast eine Dimension angesprochen, wir gegen die anderen, gegen die flüchten müssen beispielsweise nach Europa.
Und eine Sache, ein Punkt, den ich noch unbedingt machen möchte, ist jetzt ein kleiner Rant, Patrick, den musst du mit mir zusammen aushalten. Ich finde es also regelrecht skandalös und wenn nicht irgendwie ein anderes sehr altmodisches Wort zu verwenden, unpatriotisch, wie in Österreich das abgelaufen ist mit der SPÖ, mit der ÖVP und mit den Neos. Dass die Leute, die die ganze Zeit vor dem Faschismus waren und vor den Rechten waren, es nicht auf die Reihe kriegen, zu dritt in einem Raum zu sitzen und sich auf etwas zu einigen, um eben dieser Gefahr zu entkommen. Egal wie groß das Haushaltsloch ist, egal wie viele Probleme die da haben, aber es muss ja wohl ein verdammter Kompromiss zu finden sein, wenn ihrer Meinung nach, mit der Stimmung, die sie auch selber gemacht haben, die Zukunft Österreichs auf dem Spiel steht. Sitzen die da und sagen, ja, sorry, wir kommen leider nicht zusammen. Schade, wir brechen das jetzt mal einfach mal ab an dieser Stelle. Und alle wissen, welche Konsequenz das hat. Das finde ich wirklich einfach, ich hoffe, dass das nicht in Deutschland auch passiert, irgendwann in Zukunft.
Das ist ja das Ganze, das ist ja das Hohle daran auch. Da stimme ich ganz, ganz in deinen Rant ein. Man kann ja nicht immer sagen, wir müssen die Demokratie verteidigen, die Demokratie verteidigen, die Demokratie verteidigen, weil man am Ende gar nicht bereit ist, die Demokratie zu verteidigen und sagt, um in deinem Bild zu bleiben, es brennt, aber man will es gar nicht löschen, man will auch die Feuerwehr gar nicht rufen, man will immer nur daneben stehen und der moralisch Integere sein, der alle darauf hinweist, ja, dass es offensichtlich brennt.
Ja.
Und das ist das, was gerade in Österreich passiert, was in Deutschland vielleicht auch droht, weil eine ganz ähnliche, finde ich, Leerheit der Demokratieverteidigungsforderung hier vorherrscht, die wir auch in den USA erlebt haben. Nämlich, dass immer alle sagen, wir müssen die Demokratie verteidigen. Am Ende tut es aber keiner. Und auf der anderen Seite, ich weiß gar nicht, was heißt das eigentlich, die Demokratie zu verteidigen? Die Demokratie zu verteidigen würde ja auch heißen, Lösungen für all das anzubieten, wofür die Rechten keine Lösung haben, aber für das sie so tun, als hätten sie eine Lösung. Also für die Klimakrise, auch für die Migration, für die krasse Ungleichheit, für das Gefühl der Leute, dass er nicht ganz falsch ist, dass sie zu kurz kommen. Für das Gefühl der Leute, dass andere sich Vordringeln, für das Gefühl der Leute, dass sie irgendwie Scham empfinden, weil sie das große Versprechen der Gesellschaft, in dem sie aufgewachsen sind, nämlich, dass es ihren Kindern mal besser geht, dass wenn sie sich anstrengen, dass sie vorankommen, dass all das nicht mehr erfüllt ist. Und Demokratie verteidigen hieße, an all diesen Fronten zu kämpfen und dort das Feuer zu löschen.
Ja, und Demokratie verteidigen heißt auch, bessere Lösungen zu bieten, als wir machen jetzt alle Grenzen zu, Zwinker-Smiley. Ich finde auch übrigens, weil du gerade gesagt hast, Kampf und demokratischer Kampf und was heißt es eigentlich für die Demokratie zu kämpfen? Das, was in Österreich passiert ist, das klingt für mich wirklich nach dem einfachsten Kampf der Welt. Also ich verstehe es wirklich nicht. Ich bin nachhaltig geschädigt davon. Ich sag's auch nochmal, wo ist meine in die Kamera? Fuck you. So. Wie scheiße ist das denn eigentlich? Das war der einfachste Kampf der Welt. Das ist nicht viel von dir gefordert.
War nicht mal ein richtiger Kampf.
War kein richtiger Kampf. Ihr dürft alle drei regieren, müsst euch aber irgendwie auf irgendetwas einigen und nicht alle so tun, als hättet ihr die Mehrheit. Keiner von denen hat die Mehrheit geschafft. Die ÖVP nicht mit ihren 26%, die SPÖ nicht mit ihren 21% und die NEOS schon mal gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent die hatten. Also allein ÖVP und SPÖ hätten ja auch schon eine Mehrheit gehabt. Also eine knappe Mehrheit, aber sie hätten eine Mehrheit gehabt. Und stell dir vor, die beiden haben es nicht geschafft. Und dann sagen sie, wir hören auf. Und dafür, alles, was wir dafür abgeben, ist unsere Integrität. Alles, was wir dafür abgeben, ist, dass wir jetzt mit jemandem zusammenarbeiten, der uns als schwarze Politmaden, beschränkte Hörnis und geistige Einzeller bezeichnet hat. Muss man sich dann irgendwie natürlich fragen, naja, ist irgendwas dran?
sind wir vielleicht Hörnis?
Ist da irgendwas da dran oder nicht? So, weil das ist ja natürlich, kann nicht die Lösung sein. Das kann nicht die Antwort darauf sein.
Der Triumph des Faschismus wird letztlich natürlich auch an den Hirnis liegen, sollte er kommen. An den Hirnis, die sich nicht gewehrt haben, nicht zusammengerauft haben, sich nicht aufgerafft haben, nicht die Feuerwehr gerufen haben. Wie es in Österreich weitergeht, sagen wir noch in unserem letzten Ton von Christa Zöchling.
Gefahr wird es geben für all jene, die in prekären Verhältnissen hier in Österreich leben und arbeiten, auf Hilfe angewiesen sind, also auf soziale Hilfe angewiesen sind, auf soziale Unterstützung angewiesen sind, die aber keine österreichische Staatsbürgerschaft besitzen. Für die wird es schwierig werden, weil alle Pläne oder Vorschläge der FPÖ in Ausgrenzung dieser Menschen da sind. Ich glaube, dass die Demokratie wirklich in Gefahr ist, ausgehöhlt zu werden.
Die FPÖ wird also in Österreich ziemlich sicher regieren. Die Art und Weise, wie sie Politik macht, wie sie den Rechtspopulismus modernisiert, erfunden hat, prägt längst Politik überall in Europa. Und wir haben angefangen mit Serafins Tante, die sagt, so schlimm ist er doch nicht, der Kickel. Und das ist vielleicht das ganze Geheimnis dieser Politik der FPÖ, dass eben beides, dass sie Politik so erfunden hat, dass alle irgendwie das raushören können, was sie wollen. Eine Politik, die abgestimmt ist darauf, wie Medien funktionieren, wie wir miteinander über Politik reden, die immer darauf aus ist, dass alle sich empören, die was Empörenswertes sagen, darauf warten, dass sich Leute empören. Dann gibt es die Gegenempörung, eine gespaltene Gesellschaft und eine Gesellschaft, die nicht mehr miteinander übereinkommen kann.
Und das Schöne ist ja daran eigentlich, das Schöne ist, dass das alles eigentlich ganz gut berechenbar ist. Du hast gerade Vorbild gesagt, das ist das eine, dass man einfach in die Nachbarschaft gucken kann und schauen kann, wie es da gerade passiert ist, dass jetzt plötzlich so jemand Bundeskanzler werden kann. Dann auf der anderen Seite ist er jemand, also Kike jemand, der oft beispielsweise Orban zitiert und wissen, wie es mit der Demokratie in Ungarn aussieht.
Gibt es auch eine neue Folge, wir verlinken sie euch.
Gibt es auch eine neue Folge tatsächlich, wir haben da auch schon mal dazu recherchiert. Also wie er es geschafft hat, da die Demokratie auszuhöhlen, Stück für Stück. Das, was übrigens Kike auch schon macht, der hat sein erstes Interview, glaube ich, nach seinem Wahlsieg nicht irgendwie einer großen Zeitung oder sowas gegeben, Mainstream, sondern auf 1. Ja. Auch übrigens eine, darüber haben wir auch eine Episode gemacht, über auf 1, über
Verlegen die Medienwelt
in Österreich. Grüße gehen raus an Sören Musial. Da haben wir auch eine Recherche zugemacht. Also all das ist seit Jahren schon bekannt. Das ist kein großes Rätsel. Nur Leute, müssen wir irgendwie langsam anfangen, mal ein wenig genauer hinzugucken, was da eigentlich genau los ist.
Und das haben wir heute versucht in Österreich, wo Herbert Kickl wahrscheinlich bald sogenannter Volkskanzler wird, ein Begriff, den er selbst von Hitler geerbt hat. Wir verabschieden uns mit diesem Ausblick.
Und wir sehen uns nächste Woche. Neues. Patrick, willst du uns noch die Credits lesen?
Producer und Redaktion der einzige und wahre und beste Österreicher, Serafin Dinges, Redaktionsassistenz.
Der einzig wählbare Österreicher.
Wählbar auch, aber dafür müssten wir ihn, egal. Redaktionsassistenz Talita, die auch mal in Österreich gewohnt hat, Salis. Zusätzliche Recherche Mathieu Braun.
Der auch mal über Österreich geflogen ist.
Wahrscheinlich. Musik Benjamin Drees, der auch mal in Österreich war. Mastering Yannick Werner, keine österreichische Vergangenheit. Bekannt, Schnitt Simon Zanger, Distribution Insa Gröning, Covergestaltung Max Kuwarz. Und wir sind die Executive Producers.
Spitzenmäßig. Tschüss.